Einerseits ein Umbruch, weil wir bis jetzt ja von der Eroberung des Landes gehört haben und es im Folgenden um die Verteilung an die Stämme Israels geht. Aber es ist auch ein bisschen ein Umbruch. Vorher klang alles, man muss es, ich denke, aus unserer Sicht eher in Anführungsstrichen sagen, denn wir tun uns schwer mit diesen Kriegen, aber sozusagen, es verläuft alles nach Plan. Die Israeliten protestieren nicht, mit der Ausnahme von Achan. Alles wird erobert, wie es erobert werden sollte. Und scheint eigentlich alles zu funktionieren. Und zum Schluss hatten wir ja die Liste all der Könige, die Josua besiegt hat. Und das klingt so wie ein Abschluss. Alles ist erobert. Und ein paar Verse später hören wir, es ist noch sehr viel übrig geblieben, was noch nicht erobert war. Und dann wird erstmal alles das geschrieben, was noch nicht erobert ist. Und das geht im Norden bis nördlich des heutigen Beirut in den Libanon. Also so weit geht das Land, das eigentlich eben Abraham verheißen worden ist und noch nicht erobert worden ist. Und da werden wir auch nachher sehen, wie man damit umgehen kann. Und dann wird nochmal zurückgegriffen auf die Eroberung durch Moses im Ostjordanland, wo ja schon 2,5 Stämme, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, ihr Gebiet bekommen haben. Das wird nochmal relativ ausführlich im Rückblick erzählt. Und dann folgt ab Kapitel 14 eben die Verteilung des Landes. Westlich des Jordan, es sind zunächst die Leute des Stammes Juda, die zu Josua nach Gilgal kommen, dort ihr Land zugeteilt haben wollen. Und innerhalb der Leute von Juda steht Kaleb auf, von dem wir im Buch Numeri ja gehört haben, dass er zu den Kundschaftern gehörte, die das Land ausgekundschaftet hatten, und er zusammen mit Josua der Einzige war, der Mut gemacht hat, ja, wir können das Land erobern. Und darum ist eben auch nur er mit Josua von dieser Generation übrig geblieben, während alle anderen in den 40 Jahren der Wüste gestorben sind. Und als Dank soll er jetzt eben Hebron bekommen. Das war ja der Ort, bis zu dem die Kundschafter gekommen waren. Und das ist im Grunde genommen die Anerkennung, die Kaleb bekommen wird. Da werden wir gleich auch noch was zu hören, denn es wurde schon vorher berichtet, dass Josua Hebron erobert hat. Das sind also auch unterschiedliche Traditionen offensichtlich. Als nächstes kommen dann die beiden Stämme Josefs, Ephraim und Manasse, also der halbe Stamm Manasse, der noch kein Land bekommen hat. Jemand hat hier noch nicht sein Mikrofon ausgeschaltet, glaube ich. Es hallt ab und zu mal was.
Nicht, aber
Was nicht?
Frau Fichtbauer, Sie sind
Wenn wir
noch
das gleiche
nicht
Knöpfchen, das Sie eben zum
stummgeschaltet.
Einschalten, nochmal ausschalten.
So ist
Moment,
das.
stummschalten. Wunderbar, danke.
Ja, dann haben wir also die Stämme Ephraim und den halben Manasse. Die sich dann auch nachher noch beschweren, dass ihr Land zu klein ist. Worauf Josua ihnen sagt, dann sollen sie halt entweder den Wald roden auf dem Gebirge oder das Land der kanaanitischen Völker in der Ebene erobern, was ihnen aber auch nicht passt, denn sie sagen, die haben ja Streitwagen, eiserne Waffen, das haben wir nicht. Aber Josua sagt ihnen, dass sie eigentlich sozusagen selber mit dem Problem fertig werden müssen. Dann haben wir einen Ortswechsel im Kapitel 18 nach Shiloh, was zum ersten Mal erwähnt wird. Shiloh ist eine Stätte, die ausgegraben ist, liegt etwa auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Nablus. Und da befindet sich heute auch eine israelische Siedlung gleichen Namens, auf deren Gebiet die Ausgrabungen von Shiloh liegen. Und dort ermahnt eigentlich Josua die Stämme, die 7 Stämme, die übrig sind, noch kein Land bekommen haben, dass sie das Land vermessen sollen, damit ihnen das auch zugeteilt wird. Und dann folgt in Kapitel 19 eben erst kommt 18, kommt noch erst Benjamin als Erster und dann kommen in Kapitel 19 die übrigen Stämme, noch der Stamm Simeon, der noch im Süden Land bekommt. Und dann Sebulon, Issachar, Asher, Naphtali und Dan, die alle im nördlichen Teil des Landes ihr Land bekommen. Ja, und die Leviten natürlich, da kommen wir dann bei der nächsten Sitzung zu, die haben ja keinen Landbesitz, werden aber einzelne Städte, in denen sie leben können, bekommen. Ja, also soweit der Text in der Bibel. Wenn wir uns jetzt wieder Josephus dazu ansehen. Ah, hier kommt die Frage wegen dem, mit dem halben Stamm Manasse. Sie berühren sich etwas am Jordan sozusagen. Also der Westjordan-Stamm Manasse befindet sich so heute auf der Linie von Haifa bis Bet-Shean etwa und auf der anderen Seite von Bet-Shean, also da, wo es nach Jordanien heute weitergeht, da war das Gebiet des anderen halben Stammes Manasse. Also sie kommen. Haben zumindest gewisse Berührungspunkte, kann man sagen. Ja, dann sehen wir uns zunächst mal an, was Josephus dazu zu erzählen hat. Und bei Josephus merkt man eigentlich, er tut das, was ein guter Redakteur macht. Er ist nämlich offensichtlich der Meinung, man muss das Ganze ein bisschen in eine bessere Ordnung bringen. Wir haben ja, also im biblischen Text haben wir eben, dass drei Stämme ihr Land in Gilgal bekommen, dann geht man nach Shiloh und in Shiloh bekommen die anderen ihr Land. Und das hat Josephus etwas geordneter gemacht sozusagen. Also er beginnt. So war das fünfte Jahr bereits verflossen und alle Kanaanäer waren vertilgt, bis auf diejenigen, die sich hinter feste Mauern geflüchtet hatten. Also das ist auch eine etwas andere Formulierung. Während im biblischen Text eben die großen Gebiete erwähnt werden, die noch nicht erobert sind, spricht Josephus nur von denen, die hinter festen Mauern stehen. Um diese Zeit zog Jesus von Galgala weg und schlug die heilige Hütte bei der Stadt Shiloh auf. Denn dieser Ort schien ihm wegen seiner Lieblichkeit besonders dazu geeignet, bis die Verhältnisse den Israeliten gestatten würden, einen Tempel zu bauen. Also diese Lieblichkeit, die Josephus hier einführt, das steht natürlich hinter. Shiloh taucht hier zum ersten Mal überhaupt in der Bibel auf. Und man kann sich wirklich fragen, ja, warum denn dort, in einem Ort, wo der nie im Zusammenhang mit den Erzeltern erwähnt wurde, auch sonst nicht vorkam. Also sozusagen, dass Josephus hier einen Grund sucht, ist eigentlich nicht überraschend. Von da rückte er mit dem gesamten Volke nach Sichem, also das heutige Nablus, was etwas nördlich von Shiloh liegt, und errichtete hier nach dem Befehle des Moses einen Altar. Dann teilte er das Heer und stellte die eine Hälfte auf dem Berg Gerizim, die andere mit den Priestern und Leviten auf dem Berge Ebal auf, wo sich auch der Altar befindet. Und als man hier geopfert, die Wünsche ausgesprochen und sie auf dem Altare aufgeschrieben hatte, kehrte man nach Shiloh zurück. Hier holt eigentlich Josephus etwas nach, was im biblischen Text schon vor dem Abschnitt mit den Gibeonitern am Ende vom achten Kapitel erzählt wurde, eben die Errichtung des Altars auf dem Berg Ebal, wo dann auch gesprochen wurde von den Steinen, auf die die Tora geschrieben wird. Also Josephus macht das um einiges kürzer und bringt es auch hier rüber, vielleicht auch aus geografischen Gründen, weil eben Sichem nahe bei Shiloh liegt und es eigentlich viel logischer ist, von Shiloh nach Sichem zu gehen, als aus dem Jordantal von Gilgal aus. Ja, und dann kommt eigentlich der Anfang, mit dem der biblische Text heute anfängt, da nun Jesus schon alt geworden war. Und einsah, dass die Städte der Kanaanäer schwer zu erobern seien. Einmal wegen der natürlichen Festigkeit der Orte, wo sie lagen, dann aber auch, weil sie so starke Festungsmauern hatten, dass die Feinde sich nicht an die Belagerung wagten, dass sie auf die Eroberung doch nicht hoffen konnten. Die Kanaanäer hatten nämlich, als sie merkten, dass die Israeliten Ägypten verlassen hätten, um sie auszurotten, die ganze Zeit auf die Befestigung ihrer Städte verwendet, ließ er das Volk nach Shiloh zusammenkommen. Also Josephus gibt ja eigentlich einen militärischen Grund, dass eben die Städte gut befestigt sind und sie deswegen noch nicht erobert worden sind. Wir werden nachher in den rabbinischen Texten sehen, dass da durchaus auch andere Gründe gegeben werden, warum ein Teil des Landes noch nicht erobert worden ist. Und als sie in Menge herbeigeströmt waren, hielt er ihnen vor, welches Glück sie bisher gehabt, welche herrlichen Taten sie vollbracht hätten unter dem Schutze Gottes und der Beobachtung der Gesetze, und wie sie 31 Könige, die mit ihnen zu kämpfen gewagt, überwunden und deren Heer, das im Vertrauen auf seine Stärke mit ihnen gerungen, so gänzlich vernichtet hätten, dass nicht einer ihres Geschlechtes übrig geblieben sei. Weil nun von den Städten einige gefallen seien, andere aber wegen der Stärke ihrer Befestigungen und des festen Vertrauens der Bewohner auf dieselben eine lange und hartnäckige Belagerung erforderten, halte er dafür, dass man diejenigen, die aus der Gegend jenseits des Jordan mit ihnen in den Krieg gezogen seien und als Verwandte gemeinsamer Gefahr mit ihnen sich unterzogen hätten, unter Dankesbezeugung für ihre Hilfe nach Hause entlasse. Da geht es um die 2,5 Stämme des Ostjordanlandes, die ja schon von Mose, als er ihnen das Land zugeteilt hat, verpflichtet wurden, eben mit den anderen das westliche Jordanland zu erobern. Und Josephus greift hier vor zu dem, was dann ausführlicher in Kapitel 22 erzählt wird, dass die dann nämlich mit Ende der Eroberung nach Hause zurückkehren. Alsdann solle man aus jedem der Stämme einzelne wegen ihrer ausgezeichneten Tugend hervorragende Männer wählen, die das Land ehrlich und ohne Arglist abzumessen und dann die Größe desselben wahrheitsgemäß zu berichten. Als dieser Vorschlag die Zustimmung des Volkes fand, schickte Jesus sogleich Männer ab, um das Land zu messen, und gab ihnen einige erfahrene Geometer mit, die als Sachverständige die Richtigkeit der Messungen bestätigen könnten. Auch trug er ihnen auf, dass sie das fruchtbare und das minder fruchtbare Land besonders abmessen sollten. Das Land Kanaanäa ist nämlich so beschaffen, dass es wohl große Felder hat, die, wenn sie auch an sich sehr geeignet sind, Frucht zu tragen und sogar als sehr fruchtbar gelten können, doch im Vergleich mit den Äckern um Jericho oder Jerusalem nichts ausmachen. Denn obgleich diese nur klein und dazu noch meistenteils gebirgig sind, so stehen sie doch an Fruchtbarkeit und Schönheit hinter keinem anderen Lande zurück. Deshalb glaubte auch Jesus, dass die Verteilung mehr nach dem Werte als nach der Masse stattfinden müsse, da oft ein einziger Acker besser sei als 1.000 andere. Es wurden also 10 Männer abgeschickt, welche das Land durchzogen und es abschätzten. Im 7. Monat kehrten sie zu Jesus nach der Stadt Schilo zurück, wo die heilige Hütte damals stand. Darauf verteilte Jesus unter Zuziehung des Eleazar, des Sohnes Aarons, der an seiner Stelle Hohepriester geworden ist, der Ältesten und der Stammeshäupter das Land unter 9 Stämme und den halben Stamm Manasses, so dass jeder Stamm einen seiner Größe entsprechenden Teil des Ackerlandes erhielt. Als man nun loste, erhielt der Stamm Judas das ganze obere Judäa, welches sich einerseits bis Jerusalem und andererseits der Breite nach bis zum Sodomitischen See, also dem Toten Meer, erstreckte. In diesem Lose befanden sich die Städte Aschkelon und Gaza. Das sehen wir nachher auch noch. Das sind 2 der 5 Philisterstädte, von denen eben auch gesagt wird, dass sie nicht erobert worden sind. Und da ist eben die Spannung, sie gehören einerseits zum Territorium Judas, aber andererseits sind sie de facto noch nicht erobert worden. Ja, natürlich, bei der Nennung von Gaza kommen ganz andere Gedanken rauf. Das ist, glaube ich, hier jetzt das erste Mal, wo uns Gaza in der Bibel begegnet und wird uns auch in folgenden Kapiteln, auch gerade nochmal im Buch der Richter, eben als eine der wichtigen Philisterstädte begegnen. Und ja, man könnte vielleicht sagen, von daher haben viele Israelis schon eine althergebrachte Distanzierung von Gaza, die eben als eine Stadt der biblischen Feinde der Philister gilt. Dem Stamme Simeon, der der zweite war, fiel der Teil von Idumäa zu, der von Ägypten und Arabien begrenzt wird. Also Idumäa ist ein Name, der eigentlich erst zur Zeit des Josephus etwas vorher aufgetaucht ist, eben das alte Gebiet der Edomiter, was einen großen Teil der Negev-Wüste einschließt. Der Stamm Benjamin erhielt das Land, das sich der Länge nach vom Jordan bis zum Meer und der Breite nach von Jerusalem bis Bet-El hinzog. Also das ist genau das, ein Landstrich nördlich des Stammes Juda, Bet-El, die Ausgrabungen liegen etwas nördlich von Ramallah. Also es ist kein sehr breites Territorium, im Gegensatz zu dem von Juda, das sich eben bis weit in den Süden hineinzieht. Und das sagte Josephus hier ja auch. Dieser Teil war der schmälste, hatte aber den besten Boden, denn er enthielt die Städte Jericho und Jerusalem. Dem Stamme Ephraim fiel das Land zu, welches sich der Länge nach vom Jordan bis nach Geser, das liegt ganz grob gesehen heute in der Nähe des Flughafens bei Lod, und der Breite nach von Bet-El bis zur großen Ebene, der Jezreel-Ebene, erstreckte. Das ist die Ebene, die sich von Haifa südlich vom Karmelgebirge bis nach Bet-She'an im Jordantal herunterzieht. Der halbe Stamm Manasses bewohnte das Land vom Jordan bis zur Stadt Dor, etwas nordsüdlich von Haifa gelegen heute, das sich in der Breite bis Bet-She'an, das eben zur Zeit des Josephus Skytopolis hieß, erstreckte. Der Stamm Issachar erhielt seinen Teil der Länge nach vom Berge Karmel bis zum Flusse, also dem Jordan, und der Breite nach bis zum Berge Tabor, der etwas östlich von Nazareth liegt. Dem Stamme Sebulon fiel das Land zu, welches bis zum See Genezareth, dem Berge Karmel und dem Meere reicht. Die Gegend, die hinter dem Karmel liegt, also nördlich ist damit gemeint, und sich nach Sidon hin, das ist bis in den heutigen Libanon erstreckt, wegen ihrer Beschaffenheit das Tal genannt, erhielt der Stamm Asher. In diesem Teil liegt die Stadt Arke, die auch Ägdippus heißt. Also ich habe spontan an Akko gedacht, ob vielleicht Josephus das merkt, aber es gibt auch noch einige andere Kandidaten, die das sein könnten. Und also nicht immer sind seine griechischen Umschreibungen klar, was damit gemeint ist. Dem Stamme Naphtali fiel der Teil zu, der im Osten an die Stadt Damaskus und das obere Galiläa heranreicht, bis zum Gebirge Libanon und den von diesem entsprengenden Quellen des Jordan, welche die Nordgrenze der benachbarten Stadt Arke berühren. Also das Gebiet bis nach Damaskus geht, wird so in der Bibel nicht beschrieben. Also der Stamm Naphtali hat also tatsächlich die ganze Westufer des Sees Genezareth und dann noch weiter in den Norden hinauf bis zu den Jordanquellen an der heutigen libanesisch-syrischen Grenze, aber eben von Damaskus ist im biblischen Text nicht die Rede. Der Stamm Dan endlich erhielt das ganze Tal, das nach Westen zuliegt und an Asot und Dor grenzt und zudem auch Jamnia, Stadt auch heute in der Nähe des Flughafens, und Geta von Ekron, eine der alten Philisterstädte, an, bis zu dem Berge gehört, wo der Stamm Judas beginnt. Also das ist das alte Territorium von Dan, weshalb auch heute der Großraum Tel Aviv, der Dan-Block genannt wird. Aber schon hier im biblischen Text wird erwähnt, dass der Stamm Dan sich schließlich ein anderes Territorium im Norden des Landes gesucht hat. Und das ist eine Geschichte, die dann auch im Buch der Richter ausführlich erzählt wird. Und dann fasst Josephus zusammen. Also hat Jesus das Gebiet der sechs Völkerschaften, die nach den Söhnen des Kananäus genannt sind, verteilt und es den 9,5 Stämmen gegeben. Denn Amoräa, das ebenfalls von einem der Söhne des Kananäus den Namen hat, hatte schon früher Moses unter zwei und einen halben Stamm verteilt, wie ich dies oben erwähnt habe. Das Land aber um Sidon herum und das, welches sich zu den Arukäern, Amatäern und Aridäern erstreckt, das wäre der heutige südliche Libanon, war noch nicht verteilt worden. Da aber Jesus wegen seines hohen Alters nicht mehr alles ausführen konnte, was er beabsichtigte, und seinen Nachfolgern im Oberbefehl wenig an der allgemeinen Wohlfahrt zu liegen schien, so befahl er, jeder Stamm solle in dem Gebiet, das ihm durchs Los zugefallen war, die Kanaanäer gänzlich ausrotten. Denn Moses habe schon vorhergesagt, dass davon ihre eigene Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der väterlichen Gesetze abhängig sei, und das müsse auch allen einleuchten. Und dann haben wir wieder einen Text aus dem Liber Antiquitatum Biblicarum, das wir in den letzten Sitzungen nicht hatten, weil es nämlich über die ganzen Kämpfe mit zwei Sätzen weggeht. Also wir hatten als wir den Text hatten über die Kundschafter in Jericho, da wurde mit einem Satz, nachdem eben die Kundschafter in Jericho erwähnt wurden, hieß es eben auch, dass die Stadt erobert wurde. Und ansonsten haben wir jetzt hier am Anfang einen Satz oder zwei Sätze über den Kampf. Und danach geht es dann weiter eben mit der Verteilung des Landes. Also da heißt es, das Volk aber und Josua kämpften gegen die Amoriter. Im Verlauf des Kampfes wieder ihre Feinde wurden in Josues Tagen insgesamt 39 König, also in der Bibel sind es 31, keine Ahnung, ob das ein Verschreiben ist, die im Lande wohnten, vernichtet. Das Land verloste Josua dem Volk, jedem Stamm nach den Losen, die ihm befohlen, wie ihm befohlen ward. Da kam Kaleb zu ihm und sprach: Du weißt, dass wir beide durchs Los von Moses abgesandt wurden, mit den Kundschaftern zu ziehen, und dass wir des Herrn Wort erfüllten. Wir leben noch. Ist es dir nun genehm, dann soll meinem Sohne Kenes als Los das Gebiet der drei Türme gegeben werden, womit offensichtlich Hebron gemeint ist. Und Josua willfahrtete ihm und tat so. Als Josua alt und hochbetagt geworden war, sprach Gott zu ihm: Du bist nun alt und hochbetagt. Das Land aber ist sehr umfangreich und niemand ist da, der es verteilen könnte. Nach deinem Hingang aber mischt sich dieses Volk mit des Landes Einwohnern und wird durch fremde Götter verführt werden. Dann aber verlasse ich sie, wie ich es in meiner Rede an Moses feierlich erklärt habe. Erkläre aber auch du es ihnen feierlich, bevor du stirbst. Da sprach Josua: Du weißt besser als alle, Herr, was des Meeres Herz bewegt, bevor es zornig wird. Du hast die Sternbilder erforscht, die Gestirne gezählt und den Regen bestellt. Du kennst den Geist aller Geschlechter, bevor sie geboren werden. Nun schenk, Herr, deinem Volk ein weises Herz und einen klugen Sinn. Wenn du dann deinem Erbteil jene Anordnungen gibst, so werden sie nicht mehr vor dir sündigen und du wirst ihnen nicht mehr zürnen. Sind das nicht die Worte, die ich vor dir, Herr, sprach, als Achan von dem Banngut stahl und das Volk dir ausgeliefert ward? Da bat ich dich und sprach vor dir: Wäre es, Herr, nicht für uns besser, wenn auch wir im Roten Meer gestorben wären, worin du unsere Feinde versenktest? Oder lieber in der Wüste, wie unsere Väter, als dass wir in der Amoriter Hände fallen, um für immer vertilgt zu werden. Gilt noch für uns das Wort: Nichts Schlimmes wird euch zuteil? Wenn unser Ende in den Tod ausläuft, dann lebst du doch weiter, der du vor der Welt und nach der Welt bist. Während kein Mensch aussinnen kann, wie man ein Geschlecht vor das andere zu stellen vermag, sagt er: Gott vernichtet das Volk, das er sich erwählte. Wenn wir in der Unterwelt sein werden, wirst du dadurch dein Wort uns lebendig machen? Nun lass deine Erbarmungen Fülle mit deinem Volk Geduld haben und erwähle für dein Erbteil einen Mann, der über dein Volk herrschen kann, er und sein Geschlecht. Sagte nicht im Hinblick auf ihn, unser Vater Jakob: Nicht soll es an einem Fürsten für Juda fehlen, noch an einem Führer aus seinen Ländern. Nun bestätige die vorhin gesprochenen Worte, dass der Erde Völker lernen, du seiest ewig. Er fügte noch hinzu: Herr, Tage kommen, wo Israels Haus einer brütenden Taube gleicht, die ihre Jungen ins Nest legt und sie nicht verlässt, noch ihren Platz vergisst. So werden sich auch diese von ihren Taten wenden und das Heil, das ihnen geboren wird, erkämpfen. Josua stieg nun nach Gilgal hinab und baute aus gewaltigen Steinen einen Altar. Er brachte kein Eisen daran, wie Moses befohlen hatte. Dann stellte er große Steine auf den Berg Ebal, strich sie weiß an und schrieb darauf sehr deutlich die Gesetzesworte. Dann versammelte er das ganze Volk und las ihm alle Gesetzesworte vor. Dann stieg er mit ihm herab und brachte auf dem Altar Mahlopfer dar. Sie sangen viele Loblieder. Dann nahmen sie des Herrn Bundeslade aus dem Zelt und Pauken, Reigen, Harfen, Zithern und Psaltern und sonstige wohltönende Instrumente. Und die Priester zogen mit den Leviten vor der Lade hinauf und frohlockten in Psalmen. Dann stellten sie die Lade vor den Altar und brachten darauf sehr viele Mahlopfer dar. Und das ganze Haus Israel sang einhellig mit lauter Stimme: Es hat der Herr erfüllt, was er zu unseren Vätern sprach. Ich gebe eurem Stamm ein Land, das davon Milch und Honig fließt. Er führte uns in unserer Feinde Land und machte diese völlig mutlos und gab sie so in unsere Hand. Er ist ja selbst der Gott, der unseren Vätern in geheimen Seelenort gesagt, es tat Gott alles, was er uns verheißen hat. Jetzt wissen wir, dass Gott all die Gesetzesworte bestätigt, die er zu uns am Horeb sprach. Wenn seine Wege unser Herz bewahrt, dann geht's uns gut, desgleichen unseren Söhnen, die dann nach uns kommen. Ja, das klingt sehr anders als der biblische Text. Im Grunde genommen beschränkt sich der Liber Antiquitatum Biblicarum auf einen Vers zu sagen, dass das Land verlost worden ist und erwähnt etwas ausführlicher nur Kaleb, der eben das Recht bekommt, ein eigenes Gebiet zu bekommen, beziehungsweise für seinen Sohn. Und danach geht es eigentlich mit seiner Art Abschiedsrede Josuas, die so überhaupt nicht im biblischen Text vorkommt und die eigentlich so ein bisschen auch im Stil der Abschiedsreden Moses gestaltet ist. Und da kommen auch noch mal die ganzen Ängste, die im Buch Deuteronomium immer wieder vorkommen, rein, dass eben das Volk, sobald der Anführer gestorben ist, Gott verlassen wird und Gott ihnen zürnen wird. Und Josua versucht eben auch mit Argumenten, die Mose auch schon gebracht hat, Gott daran zu hindern und sagt ihm auch, du kannst dir das im Grunde genommen nicht leisten, denn was sollen die Völker sagen, wenn du das Volk, das du dir auserwählt hast, vernichtest? Also, und dann kommt auch hier nochmal die Geschichte von dem Altar, der allerdings in Gilgal errichtet wird, während die Steine, wo gar nicht klar ist, was die mit dem Altar zu tun haben, auf den Ebal kommen. Also auch hier irgendwie so ein Versuch, einen zusammenfassenderen Ablauf zu haben und auch die frohe Feier wird nochmal sehr eben auch mit Gesang betont. Das ist fast ein Element, das man eher aus dem Buch der Chronik kennt, wo eben auch das Singen der Leviten im Tempel erwähnt wird. Ja, also von daher haben wir zwei recht fantasievolle, würde ich sagen, Texte, die uns den biblischen Text nacherzählen, beziehungsweise ihre Auslassungen, ihre Zufügungen machen. Gibt es dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Ja, angesichts der aktuellen Situation gibt einem das zu denken, denn Mose hatte vorhergesagt, dass davon ihre eigene Sicherheit abhängig sei. Und das müsse auch allen einleuchten. Tja, augenblicklich müsste allen einleuchten.
Ja, was hier natürlich gemeint ist, sozusagen. Der Grund, das hatten wir im Buch Deuteronomium gesehen, dass die Gefahr der kanaanitischen Völker eigentlich darin besteht, dass sie die Israeliten zum Götzendienst verleiten werden. Und darum, um ihrer Sicherheit willen, dass sie eben nicht nachher von Gott vertilgt werden, weil sie genauso geworden sind wie die Kanaaniter. Deswegen sollen die Kanaaniter vertilgt werden. Aber das ist natürlich, ja, wenn man das aktualisiert, dann bekommt das ziemlich gefährliche Ausmaße.
Wobei das davon ihre eigene Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der väterlichen Gesetze abhängig sei. Also hier ist beides. Nicht, sie werden von denen, die sie jetzt nicht ausrotten, zum Götzendienst irgendwie verführt. Also, und das heißt, sie halten nicht die väterlichen Gesetze aufrecht, sondern sowie, das sind zwei Dinge
Ja,
hier.
hier geht es sicher auch um
Hängt das damit?
militärische Sicherheit, dass man halt nicht davon
Das
bedroht
möchte
ist, Bevölkerungsgruppen, die einem feindlich gesinnt sind, im
ich.
eigenen Land zu haben. Ja. Was ein Aspekt ist, der im Deuteronomium eigentlich nie eine Rolle spielt. Da geht es wirklich um die spirituelle Gefahr sozusagen. Der Gedanke, dass es eine militärische, eine existenzielle Bedrohung sein sollte, der kommt eigentlich nie da. Wir sehen natürlich in beiden Texten, dass wesentlich weniger geografische Details sind. Also Josephus gibt im Groben halt die Grenzen der Stammesgebiete an, aber nur sehr wenige Städte. Und das Liber Antiquitatum Biblicarum eigentlich so überhaupt nichts. Da ist sicher auch das Wissen, dass die Leser nicht unbedingt die Orte kennen. Und es ist vielleicht auch nicht mehr so wichtig, denn das ist ja auch sozusagen nicht mehr aktuell, dass sowas nochmal besiedelt werden kann. Denn da muss man ja auch im Hintergrund haben, zu der Zeit, wo diese beiden Bücher entstehen, gab es ja eigentlich nur noch die Stämme Juda, Levi und noch ein paar Überreste von Benjamin, die eben das babylonische Exil überstanden haben. Aber die 10 anderen Stämme waren ja bei der Exilierung durch die Assyrer verloren gegangen und haben sich offensichtlich mit der Bevölkerung, wo sie hin deportiert worden sind, vermischt und sind also als solche nicht mehr erhalten. Und in dem Sinne kann also auch so diese Verteilung der Gebiete durch Josua keine Vorlage mehr für spätere Zeiten sein, weil es eben einen Großteil der Stämme gar nicht mehr gibt. Das ist noch interessant. Bei Ezechiel gibt es das, der ja im babylonischen Exil prophezeit und der hat ja die lange Darstellung eines neuen Tempels, der errichtet wird. Und er hat dann auch ein paar Verse, die nochmal die Gebiete der Stämme beschreiben, aber das ist was völlig Abstraktes. Das sind einfach nur Bahnen, man könnte was sagen, gleichmäßige Bahnen, die jeweils vom Mittelmeer bis zum Jordan gehen, ein Stamm nach dem anderen. Ist völlig klar, dass das nichts wirklich Geografisches sein soll, sondern nur in einer idealen Form zeigen soll, wie die 12 Stämme, die als solche schon gar nicht mehr existieren, sich um den Tempel in Jerusalem, das auch nicht mit Namen genannt wird, versammelt werden. Das ist immer eine Fiktion, die man aufrechterhält, ohne dass nochmal zu erwarten ist, dass die realisiert werden kann. Wobei es heute gibt es Bevölkerungsgruppen, teilweise aus Indien, die heißen die Söhne Manasses. Da gibt es eine Gruppe von Indern, die im Staat Israel als Juden akzeptiert worden sind und die also hier als Juden einwandern können. Und es gibt auch noch ein paar andere Gruppierungen. Es tauchen immer mal wieder neue auf, die behaupten, Überreste der 10 Stämme zu sein. Und eben, es gibt einige, die sozusagen auf die Weise Einwanderungsrecht bekommen, andere, das gilt als zu fantasievoll. Aber in dem Sinne ist das heute durchaus wieder ein aktuelles Thema zum ersten Mal seit über 2000 Jahren, würde ich sagen. Frau Fricke und dann Frau Fichtbauer.
Ja, welche Stämme würde ich gerne wissen, existieren denn noch nachweislich von den 12 oder welche werden zugeordnet zur jetzigen Bevölkerung? Und ich denke, es wäre ja dann vielleicht auch spannend, weil man das zunehmen kann, eine genetische Aufschlüsselung zu machen. Würde ich spannend finden, wie viele unterschiedliche Gruppen gibt es denn? Das ist ein ganz spannendes Forschungsgebiet. Also genetisch, wenn Sequenzen sich wiederholen, kann man ja sagen, der gehört in die Gruppe oder die. Aber da gibt es keine wissenschaftlichen Arbeiten.
Es gibt wissenschaftliche Arbeiten über eventuell spezifische Gene der Kohanim, der Priester aus dem Stamm
Ah
Levi. Weil
ja.
die ja auch, weil sie eben besondere, weil sie eben, wenn der Tempel wieder errichtet würde, wären sie ja
Ja.
diejenigen, die die Opfer durchführen müssen. Und von daher sind das mit Sicherheit diejenigen, die am treuesten die Tradition ihrer Abstammung bewahrt haben. Also ich glaube, keiner von denen kann sich bis ins babylonische Exil zurückverfolgen, aber es gibt durchaus welche, die es über einige Jahrhunderte kommen. Also ich hatte mal in
Ah
der
ja.
Synagoge einen jungen Mann kennengelernt, der selber in Kanada groß geworden war, der konnte zumindest bis zur Zeit der Kreuzzüge nach Nürnberg seine Priester an zurückverfolgen. Dass einzelne solcher Leute gibt es. Und da gibt es eben manche Behauptungen, dass es wirklich in dieser Gruppe der Kohanim wirklich ein recht häufig auftauchendes spezifisches Gen gäbe.
Ja,
Und
vielen Dank.
ansonsten ist es eben hauptsächlich wirklich nur der Stamm Juda. Darum wird ja auch von Juden gesprochen heute und nicht von Israelis eigentlich, weil eben es das Königreich Juda war, das von den Babyloniern erobert wurde und es die Judäer waren, die eben übrig geblieben sind und zurückgekehrt sind. Und man kann, weil eben der Stamm Benjamin ja direkt nördlich von Juda sein Territorium hatte, kann man vielleicht annehmen, dass es noch manche Leute aus dem Stamm Benjamin gab. Aber da gibt es niemanden, der heute sagen will, also wenn wir Juden haben, von denen wir annehmen, dass sie nicht irgendwann mal von konvertierten Gruppierungen abstammen, sondern wirklich aus den alten Stämmen Israels, müssen wir heute eigentlich davon ausgehen, dass die alle mehr oder weniger aus dem Stamm Juda oder eben aus dem Stamm Levi stammen.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant.
Ja, Frau Fichtbauer.
Kann man mich hören?
Ja, sehr gut.
Ja, also ich bekomme irgendwie Seitdem ich also Israel besucht habe, Israel Report. Und da war von den 12 von den 10 verlorenen Stämmen die Rede. Und dann hieß es in einem Bericht, in Indien hätte man irgendwelche Dörfer mal ja, gefunden, in denen quasi jüdisches Leben praktiziert wurde. Das heißt, die feiert den Schabbat und so und sonstiges. Und habe gesagt, wie kommt das? Also müssen das eigentlich Relikte aus dieser Zeit sein? Die sind irgendwie nach, die hat's nach Indien verschlagen und die können wir wohl als Juden dann anerkennen. Und dann habe ich auch gelesen, in ja, Äthiopien, da wären also, ja, hätten viele gesagt, wir sind auch eigentlich Juden. Und sind nach Israel eingewandert und dann hat der Oberrabbiner, der Aschkenasische und der Sephardische, haben übereinstimmend beschlossen, ja, die können wir als Juden anerkennen.
Ja,
Wie
das
kommt
sind
das?
zwei unterschiedliche Fälle. Also die äthiopischen Juden,
Ja.
auch sie selber behaupten nicht, dass sie von den 10 Stämmen abstammen,
Ach
sondern man muss
so.
wahrscheinlich davon ausgehen, dass irgendwann nach der Zerstörung des ersten Tempels in der zweiten Tempelzeit oder vielleicht auch später Juden nach Äthiopien gekommen sind, was gar nicht mal so überraschend ist, denn wir kennen die alte Tradition der jemenitischen Juden. Deren Judentum war nie in Zweifel gezogen, denn die haben auch den Talmud, mit denen hat Maimonides Korrespondenz geführt. Also die waren sozusagen immer bekannt, dass es die gibt
So.
als vollgültige Juden. Und vom Jemen bis zum Horn nach Afrika ist nur eine kurze Schifffahrt
Ja.
rüber. Also von da, nur ist eben da, die äthiopischen Juden haben eben keine Tradition des Talmud und von daher musste das halt entschieden werden, ob man sie als Juden anerkennt. Aber das ist sicher etwas, was viel später geschehen ist, als eben die Verstreuung der 10 Stämme im 8. vorchristlichen Jahrhundert. In Indien, wie gesagt, da gibt es die Bnei Menashe, die Söhne Manasses, denen der Staat Israel aus Indien die Einwanderung erlaubt unter der Annahme, dass sie Juden sind. Und eben die eine Theorie, darum nennt man sie die Söhne Manasses, ist eben, dass sie wirklich auf den Stamm Manasse, der von den Assyrern exiliert worden ist, zurückgehen. Natürlich nicht völlig unmöglich ist, denn alle diese großen Reiche, die Babylonier, nachher die Perser, die hatten ihre Endausläufer bis nach Indien hin. Also da waren Verkehrswege und dass sich da manche Gruppen erhalten haben, ist nicht völlig unmöglich. Die andere Möglichkeit wäre, dass es eben auch eine jüdische Gruppe ist, die sich später, ähnlich wie die äthiopischen Juden, entwickelt hat. Weil da geht ja auch die Seidenstraße her, andere Verkehrswege sind ja auch Juden bis nach China gekommen. Also das kann auch in viel späteren Jahrhunderten geschehen sein. Und eben bei all diesen Gemeinschaften, die halt nicht die rabbinische Tradition für sich haben, da muss halt auf andere Weise sozusagen nachgeprüft werden, ob man annehmen kann, dass die irgendwie doch Juden sind, obwohl sie diese rabbinische Tradition nicht haben. Herr Haller.
Ja, also ich war beim Lesen beeindruckt von dieser unglaublichen Detailverliebtheit bei der Beschreibung der Grenzen. Also tatsächlich fand ich das überhaupt nicht langweilig, sondern es war eher angenehmer zu lesen als das Geschlachte in den Kapiteln vorher. Man hatte eher so das Gefühl, meine Güte, das ist wie eine Wanderung durch ein Land, das ich nicht kenne. Und dann geht es da die Steige hinauf und dann biege ich nach rechts ab. Also es war eher irgendwie was fast ein bisschen Berührendes. Meine Frage wäre, als das Buch Josua geschrieben wurde, hatten diese sehr detailliert beschriebenen Grenzen da noch eine tatsächliche, auch möglicherweise rechtliche Relevanz? Oder ist es so, dass zu der Zeit, als das Buch geschrieben und dann auch rezipiert wurde, es eigentlich auch da schon mehr darum ging, sich über diese genaue Beschreibung der Grenzen oder dieser Wege, die, wenn man es vielleicht ja empfindet, wenn man es liest, ja, auch sich quasi bewusst zu eigen zu machen, vielleicht jetzt auch in einem, ja, spirituellen Sinn?
Natürlich gerade an diesen Grenzbeschreibungen und Städten versuchen heutige Exegeten Anzeichen zu finden, wann das Buch Josua denn geschrieben worden sein könnte. Sozusagen zu überlegen, wann kann das Realität gewesen sein. Und natürlich geht man auch heute von unterschiedlichen Redaktionsschichten aus. Also wahrscheinlich sind das schon noch Listen oder Teile von Listen, die jedenfalls aus der Zeit des ersten Tempels vor dem babylonischen Exil kamen. Also die zu der damaligen Zeit, später als Josua, aber eben noch während der Zeit des ersten Tempels, als es die 12 Stämme noch gab, wohl auch da sind. Also es ist im Gegensatz zu der Schilderung von Ezechiel, die wirklich völlig schematisch ist und gar nicht versucht, irgendwas real zu machen, ist hier schon der Versuch, etwas Reales zu erwecken. Und das mag auch, es gibt ja im Buch der Könige, werden dann Provinzen, die Salomo eingerichtet hat, beschrieben. Das geht nicht genau eins in eins, aber da sind gewisse Parallelitäten schon da. Gut, ich glaube, dann können wir zu den Problemen gehen, mit denen sich die rabbinischen Ausleger herumgeschlagen haben. Ja, das eine ist erstmal eben das verbleibende Land, das in Kapitel 13, Vers 1 bis 7 dargestellt wird. Und das ist natürlich ein Problem sozusagen. Wieso hat Josua es nicht geschafft, das alles zu erobern? Das war ja nicht sein Auftrag. Ja, das sagt zunächst mal Rashi, der ja immer eigentlich recht knapp immer formuliert. Und sehr viel Land ist verblieben von dem, was ich Abraham verheißen habe. Verblieb in Erbbesitz zu nehmen, das noch nicht erobert worden ist. Und dann in Vers 6, wo eben Gott verspricht, ich werde es ihnen als Erbbesitz geben nach deinem Tod. Verteile es für Israel als Besitz nach dem Los und nach einiger Zeit wird jeder Stamm erobern, was ihm als Los zugefallen ist. Also, während wir eigentlich im ersten Teil des Buches erst die Eroberung hatten und danach die Besitznahme erfolgen soll, soll also hier das Land im Grunde genommen theoretisch verteilt werden und mit der Zeit wird man dann alles, was einem theoretisch gehört, auch erobern. Ralbak schreibt dazu, und siehe, es wird erwähnt, dass Josua alt war, in die Tage gekommen war und sehr viel Land ist verblieben, in Erbbesitz zu nehmen. Und wegen seines Alters konnte er den Krieg mit den übrigen Königen nicht vollenden. Und er, gepriesen sei er, befahl ihm, es für Israel als Besitz nach dem Los zu verteilen, als wäre es bereits ganz erobert worden. Und das gilt eben, was ich vorhin schon erwähnt hatte, bei Josephus' Schilderung von dem Besitz Judas, wo eben die Philisterstädte Ekron, Aschdod und Gaza erwähnt werden. Da schreibt dann Rabbi Yosef Kara, einer Schüler bzw. Mitarbeiter Raschis, dass sie eben erwähnt werden in der Liste der Städte Judas, nachdem ja vorher im Kapitel 13 gesagt wurde, dass sie noch gar nicht erobert sind, löst er diesen Widerspruch also so, dass er sagt, nicht weil Josua sie bereits erobert hatte, sondern sie gehörten nach dem Los zum Anteil Judas, sodass man, wenn sie heute oder morgen erobert werden, weiß, dass sie zum Anteil Judas gehören. Das ist natürlich schon etwas, was auch in heutigen Zeiten immer wieder aktuell wird, also nicht nach den aktuellen Stammesgrenzen, wo wir gerade gelernt haben, dass die nicht mehr relevant sind, aber sozusagen das ganze Gebiet, was als das verheißene Land gilt, ist sozusagen alles, was etwas potenziell zu Eroberndes ist, wenn man es noch nicht in der Hand hat. Und das hat natürlich auch enorme politische Auswirkungen. Dann haben wir den Text von Malbim, der dieses Problem sehr genau mit Gebrauch von unterschiedlichen Worten angeht. Er erklärt mir nämlich das Wort verblieben. Unsere Weisen seligen Angedenkens sagten, dass Josua bei der Eroberung des Landes nachlässig war, da er dachte, dass er nicht sterben werde, solange er es nicht vollständig erobert habe. Das hatten wir ja ähnlich beim letzten Mal, dass Josua sogar absichtlich die Eroberung hinausgezögert hat, weil er Angst hatte, genau wie Mose nach seinem letzten Krieg zu sterben und das hinauszögern wollte. Und das macht Malbim jetzt sprachlich fest und daher heißt es verbleiben, nishara, mit Absicht, denn dies ist der Unterschied zwischen verbleiben, nischar, und übrig bleiben, nutar. Das sind zwei Verben sind, die im heutigen Hebräisch eigentlich völlig synonym benutzt werden, aber er versucht hier diesen Unterschied zu machen. Und dann haben wir eben auch noch den Unterschied zwischen Besitz und Erbbesitz. Ich hab mal versucht, das so zu übersetzen, die beiden hebräischen Worte, indem er auch einen Unterschied festmacht. Also es heißt in Vers 6, verteile es nur für Israel als Besitz, also als Nachala, nach dem Los. Und oben in 12,7 heißt es, Und es gab Josua den Stämmen Israels Erbbesitz, Jerusha. Und hier heißt es Besitz, Nachala. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Besitz und Erbbesitz. Erbbesitz bezeichnet das Annullieren des Besitzrechts, dass es von einem an den anderen übergeht. Und Besitz bezeichnet, was man seinen Nachkommen gibt. Daher sagte er oben, als er an das dachte, was erobert war, dass es zum Erbbesitz gegeben wurde. Denn damals ging es vom Kanaaniter an Israel über. Und hier, wo es noch nicht erobert ist, konnte er es nicht als Erbbesitz bezeichnen, sondern sagte nur, verteile als Besitz nach dem Los, damit jeder seinen Besitz kenne. Und ich werde es ihnen als Erbbesitz geben, dass es vom Kanaaniter an Israel übergehe. Wie ich es dir befohlen habe, denn er hatte ihm gesagt, denn du wirst diesem Volk seinen Besitz geben, schon in Kapitel 1, als er überhaupt seinen Auftrag bekommen hat. Und darin war nicht eingeschlossen, dass er es zum Erbbesitz gebe. Das heißt, dass er den Kanaaniter vertreibe, sondern nur, dass er es verteile. Ja, soweit also das Problem, dass es Land gibt, das de facto schon erobert ist und andererseits Land, das zum verheißenen Land, wie es Rashi sagt, zu dem an Abraham verheißenen Land gehört, aber de facto noch nicht in den Händen der Israeliten ist, aber doch schon als an die einzelnen Stämme verteilt werden soll. Sind da Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Jetzt, man versteht mich.
Ja, jetzt ja.
So, schlicht und einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kenne den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz und auch Besitz und Erbbesitz. Also, wenn ich jemandem etwas gebe und der hat das 30 Jahre im Besitz, dann ist es jetzt nach deutschem Recht sein Eigentum. Es sei denn, es sei eine Immobilie. Das ist nach 99 bzw. 100 Jahren. So, und Erbbesitz heißt für mich, ich besitze etwas. Ich habe das Recht, es zu vererben. So war das also im Mittelalter. Der Grundherr gab sein Eigentum, also sagen wir mal, ein ganzes Dorf, da verteilte er das Land unter die Bauern, das war dann in deren Besitz. Und sie hatten das Recht, es weiter zu vererben, allerdings nur mit Zustimmung des Herrn, dessen Eigentum das war. Also das sind die Kategorien, in denen ich denke, und ich verstehe jetzt diesen Text von daher gar nicht. Ich verstehe nicht.
Also dieser Unterschied, den Malvin macht zwischen dem Erbbesitz und dem Besitz, habe ich also auch nur so bei ihm gefunden. Ich bin gar nicht mal sicher, wie was man das sprachlich rechtfertigen kann.
Mir
Aber
ist das
natürlich
einfach
kommt hier
nicht.
eine Kategorie rein, die normales Recht nicht kennt, denn wir haben hier Land, das von Gott verheißen ist. Das
Ja,
wird
ja.
sozusagen zu einer juristischen Kategorie. Und also
Das ist Eigentum,
es
das
gibt
ist sein Eigentum.
potenziellen Besitz, könnte man sagen. Der
Ja, oder
gehört
mir
Ihnen.
fiel in dem Kontext ein. Das hat mich fasziniert. Das Land gehört eigentlich Gott. Eigentlich Gott. Er gibt es aber seinem Volk. Und alle Rechtsverhältnisse werden von Zeit zu Zeit wieder, werden wieder in Frage gestellt. In diesem Joveljahr und diesem Jubeljahr, also alle 50 Jahre. Und das, denn dann wird ja klar, es ist eigentlich ein Besitz, aber ein Erbesitz. Ich habe es von Gott bekommen, aber letztlich ist es Gottes Eigentum. Und deshalb wird eine Revidierung der Eigentums- oder Besitzverhältnisse wieder so alle 49 oder 50 Jahre wieder vorgenommen. Und das hat mich fasziniert. Also unter diesem Gesichtspunkt kann ich das eigentlich nur verstehen.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der eben im Buch Levitikus bei dem Joweljah kommt, wo es heißt, das Land ist meins und ihr seid eigentlich nur Pächter auf dem Land. Also es ist eigentlich nur die Tatsache, dass Gott sich entschlossen hat, es zu verschenken, gibt ihnen das Recht dazu und sonst gar nichts. Und das Joweljah ist dafür gedacht, eigentlich innerhalb des Territoriums der Israeliten dafür zu sorgen, dass nicht Besitz von einem Stamm an den anderen geht, sondern das spätestens nach 50 Jahren zurückgegeben wird. Es hat sozusagen nichts mit den Völkern außenrum zu tun, sondern es ist eine innerisraelitische Sache, die jedem Stamm und jeder Familie innerhalb des Stammes garantieren soll, dass sie ihren Besitz letztlich nicht verlieren. Also sozusagen, dass die ursprüngliche Aufteilung erhalten werden soll. Ja, jetzt kam auch vorhin im Chat, habe ich gesehen, die Frage von Herrn Schobis, wie weit das noch relevant ist und wie lange man diesen Erbbesitz einfordern kann, ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Ja, versuchen wir, also wir haben sozusagen diese Kategorie, es gibt Land, das Gott sich entschlossen hat, den Israeliten zu geben. Und da gibt es eben bei Abraham und unterschiedliche Grenzziehungen, wie groß dieses Land ist. Und auf Basis dessen, so erklärt es auch Rashi, kann man eben überhaupt sprechen davon, dass es noch Land gibt, das noch nicht erobert worden ist. Denn sozusagen, woher weiß man, wie viel man erobern soll? Ja, eigentlich nur, wenn man vorher die Verheißung Gottes hat, das Land geht bis dahin und dahin. Und das ist im Grunde genommen, was alle diese Wortklauberei hier versucht, ist zu sagen, wir haben einerseits Land, das so wie es das Buch Josua erzählt, schon physisch von den Israeliten erobert worden ist, wie wir es bei Jericho, bei Ai gehört haben, wie die Gibeoniter ja letztlich auch, die haben zwar nicht gekämpft, aber sie haben sich ergeben und damit ist deren Land auch im Besitz der Israeliten und die Liste der 31 Könige. Also all das ist de facto erobert worden und dann erfahren wir eben jetzt zum Anfang von Kapitel 13, aber es ist noch eine Menge, das nicht erobert ist. Aber es soll halt den Israeliten gehören und darum wird sozusagen vorgezogen, dass die Erbbesitze, die Besitze der Israeliten schon verteilt werden und ihnen damit jedem Stamm teilweise auch Land zugesprochen wird, das noch gar nicht erobert worden ist. Und auch wenn wir den nördlichen Teil des Gebietes vom Stamm Ascher sehen, der bis in den heutigen Libanon hineingeht, das ist nie erobert worden. Das war nie wirklich, das ist immer Theorie geblieben, die allernördlichsten Teile. Also das ist eigentlich die Diskrepanz, die da ist. Etwas, was theoretisch als Gabe Gottes ihnen gehört und etwas, was sie praktisch erobert haben. Das sind die beiden Sachen, die man zusammenbringen will. Es wird eigentlich, um zu Herrn Schobes Frage zu kommen, es wird eigentlich keine zeitliche Grenze gesehen. Also es ist schon klar, Josua, Herr Schobes, möchten Sie vorher noch sich auch mündlich zu Wort melden? Oder funktioniert es nicht mit dem Ton?
Er hat eine Anschlussfrage, glaube ich, ne? Wie weit das heute noch von Bedeutung ist.
Ja, das habe ich gesehen. Da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Ich wollte nur.
Mich interessiert, ob es auch noch ein Argument für Siedler ist.
Ja, ich wollte noch zwei Sätze vorher sagen und dann dazu kommen. Also es wird sozusagen bei den Kommentatoren, der das eben klar und auch vom biblischen Text her zu Josuas Lebzeiten wird das wohl nicht mehr geschehen, aber Gott wird dafür sorgen, nächste Generation, übernächste Generation, wir werden nachher noch sehen, Jerusalem wird das von David erobert. Also da, eigentlich ist dem keine Grenze gegeben. Die Siedler heute sehen es durchaus so. Und dann werden wir dann auch, wenn wir da einige Beispiele daraus sehen, in der dritten Reihe im Januar, für die ist das ganz klar. Wir gehen nach den Grenzen, die verheißen sind und das gehört uns alles. Und das rechtfertigt, man macht es nicht immer praktisch, da gehören ja auch Teile des heutigen Königreichs Jordanien dazu. Das wird zumindest nicht aktiv versucht einzunehmen, obwohl es durchaus Leute gibt, die sagen, da müssten wir eigentlich auch hin. Also so ist das nicht. Da die Überlegungen existieren, aber soweit ich weiß, gibt es da keine praktischen Pläne für. Und dazu gehört natürlich auch die Diskussion, die im Moment da ist, dass man die Siedlungen im Gazastreifen wieder neu aufbauen will, die 2005 geräumt worden sind. Auch das wird von einigen Leuten im Moment sehr vehement vertreten. Und wir haben ja gesehen, die Stadt Gaza nach Josua gehört zum Stammesgebiet Judas. Das ist auch wenn sie damals noch nicht erobert war. Aber also sozusagen die Siedler benutzen das so, allerdings ist es um ein großes Stück komplizierter, denn wir haben ja den Verlust des Landes mit dem babylonischen Exil und wir haben ja auch die Drohtexte in Levitikus und Deuteronomium, wo ja den Israeliten auch gesagt wird, wenn ihr nicht nach der Tora lebt, wird euch das Land genommen. Und das ist eigentlich das, was mit dem babylonischen Exil passiert ist. Und da ist letztlich die Frage, existiert das Recht immer noch oder ist es aufgehoben damit? Und es wird dann eigentlich die Rückkehr aus dem babylonischen Exil bekommt dann eigentlich eine halachisch gesehen sogar wichtigere Qualität. Das heißt dann nämlich irgendwo im Talmud, dass was die Israeliten zur Zeit Josuas erobert haben, der Talmud geht natürlich davon aus, dass das historisch so geschehen ist, das ist nur als Land Israel für diese Generationen geheiligt worden. Aber die bleibende Heiligkeit hat nur das, was nach dem babylonischen Exil erobert, kann man ja nicht sagen. Es war ja eine erlaubte Rückkehr unter persischer Herrschaft, was da, wo dort wieder Juden gelebt haben. Und danach sind dann auch wirklich in der rabbinischen Literatur die Grenzen des Landes Israel festgelegt worden. Und zwar ist das da keine politische Bedeutung, sondern eine halachische Bedeutung. Und es gibt ja die Vorschriften, dass man innerhalb des Landes Israel eben bestimmte Abgaben von den Feldfrüchten, von den Bäumen an den Tempel geben muss. Und dafür ist halt wichtig, wie weit gehen die Grenzen? Wo muss man das machen? Denn außerhalb Israels gilt das nicht. Wobei Syrien, eben das Ostjordanland, hat nochmal eine Zwischenstelle. Aber dafür, für diese praktischen landwirtschaftlichen Fragen, sind den Rabbinen die Grenzen wichtig. Und die sind eben nicht nach Josuas Eroberungen, sondern nach dem, was die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil, mehr oder weniger nach den Büchern Esra und Nehemia, was die besiedelt haben, danach ist das festgelegt. Und interessanterweise zur heutigen Aktualität, ein großer Teil des Gazastreifens gehört da nicht zu. Da haben nämlich auch damals die Siedler von profitiert, denn die haben Landwirtschaft betrieben und konnten eben auch im Brachjahr ohne Probleme Landwirtschaft betreiben, weil das Brachjahr ja nur für Israel gilt und daher halachisch gesehen waren die Siedlungen eben nicht Teil des Landes Israel. Also man kann es in die Richtung und in die Richtung nehmen. Aber natürlich würden Sie so sagen, natürlich ist das Land, das uns zusteht, sozusagen. Und Sie sind, nein, das ist fast wirklich, also ich habe einige Texte gelesen, die schon auch ziemlich erschreckend waren, dass dieser Krieg im Moment wirklich wie ein Anbruch messianischer Zeiten gesehen wird. Wir kommen wieder zurück an Orte, die uns eigentlich gehören müssten. Und das ist theologisch, denke ich, eine hochproblematische Sache, aber da ist eine neue messianische Entladung, so ähnlich wie 1967 war, die da auch da ist. Ja, wir sind noch Fragen, Wolfram? Du bist noch stumm geschaltet.
Ich hatte nur so ein bisschen die Frage, also nach dem Lesen der Josua-Texte habe ich gedacht, das ist ja eigentlich wie es immer so ist, im Nachhinein wird dann so eine Legitimation-Geschichte geschrieben, um zu begründen, warum man sich so und so verhalten hat. Das war so mein erster Ansatz nach dem Lesen der Texte. Aber nach dem, was du da sagst mit dem babylonischen Exil, dass das in der Halachisch dann eine größere Bedeutung bekommen hat, leuchtet mir das viel eher ein, dass das eben dann doch nicht so ist. Also nicht mehr so gültig ist so.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, wie man überhaupt diese Landverheißung und die Grenzziehung sehen muss, wie weit man da nachträglich was mit rechtfertigen will. Frau Fricke.
Ja, ich wollte nur fragen, ich hatte immer die Vorstellung, aber vielleicht ist das auch falsch, dass ins babylonische Exil eigentlich nur die Elite der Leute verschleppt worden ist und nicht das einfache Volk, dass das nach wie vor die Äckerbetrieb und sag ich mal, alles am Leben hielt. Ja, wie bekomme ich, also ich hatte das Gefühl immer, ach, also
Demografisch stimmt das
die
wohl.
sich
Also in
ganz
der
zurück
Bibel.
oder also auf das alte Land, das ist, weil es ihr Land war und besiedelte das dann wieder. Oder sind die nach dem babylonischen Exil nach Jerusalem alle gegangen oder wohin?
Da ist tatsächlich eine Spannung. Also die Bibel sagt ja auch, dass zumindest die armen Leute zurückgeblieben sind. Und man kann wohl davon ausgehen, dass das die Mehrheit war und tatsächlich nur die Elite ins Exil geführt worden ist. Aber es ist diese Elite, die, als sie dann, und das kann man historisch schon mehr oder weniger nachweisen, eben mit dem Perserkönig Kyros, dass sie zurückkehren darf, wahrscheinlich auch nicht alle auf einmal, über Jahrzehnte, über 100, 200 Jahre vielleicht. Aber sie erheben eigentlich den Anspruch, der heilige Rest zu sein. Das merkt man, das kann man in den Büchern Esra und Nehemia nachlesen, wo nämlich Konflikte, sie haben ja sozusagen von Kyros die Erlaubnis, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann kommen die Leute hier aus dem Land und bei Esra und Nehemia klingen die schon gar nicht mehr wie richtige Juden, sondern irgendwelche nicht so ganz koscheren Leute, die wollen mit ihnen den Tempel aufbauen. Und sie sagen auf gar keinen Fall, nur wir dürfen das. Also, und sie haben das wohl geschafft, obwohl sie eigentlich die Minderheit waren, dass sie gesagt haben, nur diejenigen, die im Exil waren, haben im Prinzip diese läuternde Erfahrung gemacht, die einen Neuanfang legitim macht. Und wohl teilweise Nachkommen derer, die eben nicht mehr dazugehören, sind wohl die Samaritaner, die es bis heute gibt, die ja auch im Neuen Testament erwähnt werden, die schon in der Zeit des Zweiten Tempels nicht mehr als richtige Juden angesehen worden. Die dürften wohl auch teilweise Leute gewesen sein, die eben nicht im Exil waren und von den rückkehrenden Exilierten nicht mehr als legitime Juden angesehen wurden. Und auf die Weise ist eben wirklich die Rückkehrer aus Babylon sind letztlich die Bestimmenden geworden, so wie ja auch im Grunde genommen deren Schrifttum. Also wir gehen ja heute auch davon aus, dass ein großer Teil, sowohl die Endredaktion der Tora als auch viele andere biblische Bücher eben im babylonischen Exil geschrieben sind und Jahrhunderte später auch der babylonische Talmud ist und nicht der palästinische Talmud ist der entscheidende geworden für die halachischen Entscheidungen. Also die Babylonier haben sich letztlich durchgesetzt. Herr Smith.
Ja, gerade da habe ich hatte schon die Frage, aber jetzt, wenn Sie das so sagen, dass das der Babylonische der durchsetzt, aber warum? Weil das mehr dann also die Elite war, die weggeführt war, dass die besser denken konnte als die Palästinensische, oder warum
Also
ist das
theologisch
sie
weil sie
wichtiger
sich als
geworden?
der heilige Rest sehen.
Ja.
Wie sie das sozusagen machtpolitisch gemacht haben, da könnte hinterstehen, dass sie ja die Unterstützung der jeweiligen Zentralregierung, also erstmal der persischen Regierung eigentlich hatten. Und dann ja auch von dort aus die Statthalter ernannt wurden und das eben ihre Leute waren, wie Nehemia. Und auf die Weise haben sie sich vermutlich auf die Dauer durchgesetzt.
Aber halachisch sind sie dann auch wichtiger.
Ja, also halachisch haben sie sich in jedem Fall
Ah ja.
durchgesetzt. Also da kann man wohl wirklich sagen, weil es eben die theologische intellektuelle Elite war. Das ist weniger schwer zu erklären. Machtpolitisch muss man, glaube ich, eher vermuten, dass sie halt eben Geld, Unterstützung, politische Unterstützung aus Babylon bekommen haben.
Ja. Habe ich wieder ein bisschen besser verstanden.
Ja, dann haben wir als nächstes Thema, wer Hebron erobert hat. Da haben wir nämlich sowohl im Buch Josua selber als auch nachher nochmal im ersten Kapitel des Buches der Richter unterschiedliche Versionen. Also in Josua 10 und 11 wird Josua als der Eroberer Hebrons dargestellt. In Josua 14 wird Hebron Kaleb zugesprochen und auch in Richter 15, in Josua 15 wird die Eroberung durch Kaleb beschrieben. Ebenso auch in Richter 1,20, waren aber vorher in Richter 1,10. Das heißt, dass es der ganze Stamm Juda war. Also, wie bringt man das zusammen, wenn man eben nicht wie moderne Exegeten sagt, es sind halt unterschiedliche Traditionen, sondern die traditionellen Ausleger versuchen, das auf einen Nenner zu bringen. Dazu sagt Radak, und er, Josua, rottete die Riesen aus. Und unten heißt es, dass Kaleb sie vertrieb. Kaleb tat es auf das Gebot Josuas hin, der ihm das Gebirge gab. Ferner, im Buch der Richter wird sich zeigen, dass nach dem Tod Josuas die Männer vom Stamm Juda sie vertrieben. Die Wahrheit ist, dass die Kinder Israels zu Lebzeiten Josuas, die Einwohner Hebrons, und die Riesen, die im Gebirge von Hebron waren, vertrieben. Alle rotteten sie aus. Also es würde heißen, dass man das, was im ersten Kapitel des Richterbuches nach Josuas Tod erzählt wird, dass man das chronologisch vorverlegen muss. Und dass es heißt, dass Kaleb sie vertrieb, da Josua ihm nach seinem Wort Hebron gab, wird der Krieg nach seinem Namen und nach dem Namen seines Stammes, das heißt des Stammes Juda, benannt. Und sie strengten sich in diesem Krieg mehr an. Und die Bedeutung von und Juda ging zu dem Kanaaniter, der in Hebron saß, wie es im Buch der Richter heißt, ist, er war bereits gegangen, also Plusquamperfekt, aber es wird dort erzählt, zusammen mit dem, was sie nach dem Tod Josuas erobert haben. Malbim schreibt dazu, erstmal zu Vers 10,37, und er, Josua, nahm sie ein. Und weiter unten wird erklärt, dass Kaleb Hebron im 5. Jahr nach dem Einzug ins Land einnahm. Und auch was nachher gesagt wird, dass Josua Dwir eingenommen hat, widerspricht dem, dass gesagt wird, dass Othniel ben Kenaz, eben der Bruder Kalebs, sie eingenommen hat. Man muss sagen, dass Josua die Stadt Hebron eingenommen hat und Kaleb das Land der Stadt und ihre Höfe erobert hat. Denn es wird dort in 21, 11 bis 12 erläutert, dass Kaleb nur die Felder der Stadt und ihre Höfe gegeben wurden. Und Hebron selbst war eine Stadt der Leviten, wie dort erläutert wird. Und ebenso muss es auch mit Dwir sein. Und man muss auch sagen, dass die Geschichte, die in Kapitel 14 erwähnt wird, hierhin gehört. Denn als Josua nach Hebron zog, erinnerte ihn Kaleb an das Versprechen Moses und Josua gab ihm Hebron. Und er kämpfte gegen die Stadt und rottete die Riesen aus. Und es wurde Josua zugeschrieben, weil es unter seiner Hand und seinem Befehl getan wurde. Ebenso schlug damals Othniel ben Kenaz Dwir. Und auch dies wurde aus diesem Grund Josua zugeschrieben. Und die Schrift zählte darauf, dass später hinsichtlich des Besitzes die Art und Weise der Eroberung erläutert wird. Und zu Richter 1,10 schreibt er dann, und Juda ging. Dies wurde bereits als Eroberung Josuas erwähnt. Und dort wird erläutert, dass Kaleb die Riesen vertrieb und es war zu Lebzeiten Josuas. Und hier wird alles, was Juda erobert hat, zusammengenommen. Das heißt, Juda ging zu dem Kanaaniter, der in Hebron sitzt, bereits zu Lebzeiten Josuas. Und wenn die Sache dort auch Kaleb zugeschrieben wird, so war er das Haupt des Stammes und sein Stamm ging mit ihm. Und daher wird es beiden zugeschrieben. Ja, das ist also der Versuch, die Dinge übereinzubringen, also indem man sagt, Kaleb hat auf Befehl Josuas gehandelt, Kaleb und Juda gehen zusammen, weil Kaleb der Fürst des Stammes von Juda war und dass man auch sagt, die Chronologie ist anders, als sie in der Reihenfolge der Bibel dargestellt wird, was ein Grundprinzip ist, was auch für die Tora gilt, dass was in der mittelalterlichen Auslegung immer wieder kommt, wo sie sagen, die Tora ist nicht notwendigerweise chronologisch richtig angeordnet, was natürlich einen gewissen Spielraum gibt, Dinge dann anders zu sehen. Sind da Anmerkungen, Nachfragen? Gut, können wir wohl so stehen lassen. Dann haben wir jetzt die Frage zu Jerusalem. Da heißt es dann nämlich am Ende der Beschreibung des Gebietes vom Gebiet des Stammes Juda und den Jebusiter, der in Jerusalem saß, konnten die Kinder Judas nicht vertreiben. Und der Jebusiter sitzt unter den Kindern Judas in Jerusalem bis auf den heutigen Tag. Dazu schreibt Radak. Und die Kinder Judas konnten, das heißt also im Hebräischen Yachlu, sie nicht vertreiben. Es steht geschrieben, sie werden nicht können, Yochlu. Das heißt, die hebräische Schrift ist eine Konsonantenschrift und später ist das vokalisiert worden. Und es gibt einige wenige Fälle, wo man der Meinung wohl war, dass die Konsonantenschrift eine Verschreibung hat, wo man es anders vokalisiert hat. Und oft versuchen die Ausleger dann einen Sinn sowohl der Konsonantenschrift als auch der späteren Vokalisierung zu geben. Und das genau macht Radak hier, dass eben die Konsonantenschrift, wo man lesen müsste, Jochlu, sie werden nicht können, Denn auch in Zukunft werden sie es nicht können, bis David kommt, wo ja in 2 Samuel 5 berichtet wird, dass David Jerusalem erobert. Und die vokalisierte Lesung lautet Yachlu, weil sie sie damals bei der Eroberung des Landes nicht vertreiben konnten. Und unsere Lehrer seligen Angedenkens sagten, sie hätten es gekonnt, aber es war ihnen nicht erlaubt, wegen des Schwures, den Abraham Avimelech geleistet hatte. Das ist in Genesis 21, wo Abraham Avimelech, bei dem er ja auch mal Unterschlupf gefunden hatte, einen Eid leistet, dass er sich sozusagen kein Übergriff auf ihn erlauben wird. Und Abimelech wird dort der König der Philister genannt, was zu Abrahams Zeiten eigentlich völlig anachronistisch ist. Die Philister waren damals noch gar nicht im Land. Und jetzt wird aufgrund dieses Schwures und weil eben Abimelech König der Philister genannt wird, werden jetzt alle möglichen Überlegungen gemacht, wieso dieser Schwur sozusagen für die Jebusiter in Jerusalem gilt. Und das Ganze hat wohl was damit zu tun, dass man irgendwie erklären muss, warum Jerusalem, diese wichtige Stadt, wo schließlich der Tempel steht, warum die noch nicht sofort erobert worden ist und erst durch David. Und wieso die Jebusiter immer noch in ihr sind, auch zu Davids Zeiten, obwohl sie als Kanaaniter ja eigentlich ausgerottet werden müssten. Und auf die Weise kommt Radak jetzt zu einer sehr spannenden Interpretation. Und dieser Jebusiter war nicht der Jebusiter von den 7 Völkern, also von den 7 kanaanitischen Völkern, die zu vernichten sind, sondern ein Mann, dessen Name Jebus war. Und er gehörte zu den Philistern. Die Philister müssen nicht vernichtet werden. Die können zwar Kriegsgegner sein, aber da gilt nicht die Vollstreckung des Banns für. Und er gehörte zu den Philistern und den Nachkommen Abimelechs. Und der Ort wurde nach ihm Jebus genannt. Und die Angehörigen dieser Familie, die in Jerusalem saßen, wurden Jebusiter genannt und führten sich auf Jebus zurück und so auch Arauna, der Jebusiter, von dem David nämlich das Grundstück für den späteren Tempel kaufen wird, der König dieses Ortes und der Festung dieses Ortes war, das ist Zion, das Jerusalem ist, und bis zu David wurde dieser Ort nicht erobert. Und nach der Auffassung unserer Lehrer seligen Angedenkens wurde er nicht erobert wegen des Eides. Und David entfernte die Blinden und die Lahmen, das waren Kupferbilder. Und auf sie war die Angelegenheit des Schwurs geschrieben. Also das geht darauf zurück, dass in 2 Samuel 5 die Jebusiter, die Jerusalem vor David verteidigen, eben sagen, auch die Blinden und die Lahmen werden dich daran hindern, die Stadt zu erobern. Und erobert sie dann doch. Und es heißt danach, die Blinden und die Lahmen waren David verhasst. In der Nacherzählung dieser Geschichte im Buch der Chronik kommen die Blinden und die Lahmen nicht mehr vor, weil der Verfasser der Chronik wohl schon nicht mehr wusste, wie die da hingekommen sind. Und Radak hat diese Interpretation, die es ist gar nicht um konkrete Kranke, die blind und lahm sind, geht, sondern um Kupferbilder, auf die der Schwur geschrieben war. Und nachdem David die entfernt hat, ist sozusagen der Schwur hinfällig geworden. Und danach eroberte er diesen Turm und danach kaufte David die Jebusiterstadt für Israel mit Gold, mit einer Urkunde als ewigen Besitz. Wie es heißt, und David gab Arnan, das ist die Namensvariante in der Chronik, am Ort. Ferner sagten sie, dass der Schwur, also an Abraham, sein Avimelech, mir, meinem Enkel und meinem Urenkel galt. Und als die Kinder Judas Jerusalem eroberten, lebte der Urenkel Abimelechs noch und sie konnten wegen des Schwurs die Festung noch nicht erobern. Und in den Tagen Davids lebte der Urenkel nicht mehr. Und dem Wortsinn nach war die Festung stark und die Kinder Judas hatten nicht die Kraft, sie zu vertreiben. Vielleicht gab es einen Grund von ihm her, dass diese Festung nicht eingenommen werde, bis David als König über Israel herrschen werde, damit sie nach ihm benannt werde, weil sie die Hauptstadt des Königreichs Israel war. Und wenn es heißt, bis auf den heutigen Tag, Josua schrieb das so, denn nach der Überlieferung, die sich im babylonischen Talmud in Baba Batra findet, schrieb er sein, das heißt das nach ihm benannte Buch, und in seinen Tagen vertrieben sie sie nicht aus Jerusalem. Und wir finden, dass sie auch in den Tagen Davids da waren. Ja, sie werden alle möglichen Erklärungsversuche gemacht, warum eben Jerusalem noch nicht erobert worden wird. Und ja, ich denke, es steht wirklich so im Hintergrund, wie kann es sein, dass eben gerade diese Stadt nicht sofort erobert worden ist? Und wir haben auch wieder diesen typischen Fall, dass Radak einerseits die rabbinische Tradition, die ja nicht wirklich Wortlaut ist, sondern irgendwie versucht, homiletisch die Dinge zu erklären bringen und sagt, aber der Wortsinn ist das und das. Damit sagt er nicht, dass das Unsinn ist, was die Rabbinen sagen, aber er sagt schon, es ist nicht der Wortsinn und nach dem Wortsinn heißt es halt einfach, sie haben es damals nicht geschafft. Aber interessanterweise, er sieht da auch ein theologisches Problem und sagte, und vielleicht war es Gottes Wille, dass eben David der Ruhm zukommen wird, dass er Jerusalem erobert hat. Ja, sind bei diesem etwas komplizierten Text, wir kommen natürlich auch noch zum Buch Samuel und werden dann da die Eroberung Jerusalems von durch David und den Kauf der Tenne von Arauna. Also die Texte kommen noch mal wieder und dann können wir uns die auch noch mal ansehen. Ja, sind da Nachfragen, Anmerkungen? Dann haben wir noch Zeit für das Aufstellen des Bundeszeltes in Shiloh und die Verteilung des Landes an die übrigen 7 Stämme. Und da hatte ich ja schon gesagt, als ich kurz die Kapitel nacherzählt habe, das ist wirklich das erste Mal, dass Shiloh auftaucht und sozusagen aus dem Nichts. Und eine andere Frage, die auch die Ausleger auch beschäftigt, ist, dass hier eben in verschiedenen Bibelversen einmal von dem Bundeszelt, dann mal von der Wohnstätte gesprochen wird und wie kriegt man das alles zusammen? Also Rashi schreibt dazu, und sie machten dort eine Wohnung für das Begegnungszelt, das sie, also das Begegnungszelt in der Wüste gemacht hatten. Und dort, also in Shiloh, gab es keine Decke, sondern ein Haus aus Steinen von unten und Zeltplanen von oben. Das ist also sozusagen die Verbesserung gegenüber der Wüste, wo alles Zelt war und es noch kein Haus aus Steinen in der unteren Lage gab. Und so wird es in der Mishna Sevachim gelehrt. Und das Land wurde vor ihnen erobert. Dieser Ausdruck eben vor ihnen erobert ist etwas merkwürdig. Und so sagt Rashi, von dem Moment an, wo die Wohnstätte einen festen Ort hatte, war das Land leicht vor ihnen zu erobern. Also Rashi sagt eigentlich, sozusagen in dem Moment, wo man seinen geistlichen Mittelpunkt, das Heiligtum aufgestellt hat, ist es leichter, mit der Eroberung weiterzumachen. Und da gibt es einige andere Ansichten zu. Rabbi Yosef Kara schreibt, die Eroberung des Landes führt zu, und sie machten dort eine Wohnung für das Begegnungszelt. Nachdem das Land vor ihnen erobert war, wurde Shiloh als Ort der Shechina, der Gottesgegenwart, erwählt, wie geschrieben steht, und ihr werdet den Jordan überqueren und sitzen in dem Land, das er, euer Gott, euch zum Erbe gibt, und er wird euch Ruhe geben von all euren Feinden ringsum, und ihr werdet in Sicherheit dasitzen. Und der Ort, den er, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch befehle, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer. Also, Rabbi Yosef Kara hat genau die umgekehrte Konzeption zu Rashi. Er sagt, dass eigentlich erst nachdem das Land erobert ist, man die Ruhe und die Sicherheit hat, um eben auch das Heiligtum aufstellen zu können. Und dafür als Unterstützung führt er den Vers aus Deuteronomium 12. Radak schreibt dazu, und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israels in Shiloh, und sie machten dort eine Wohnung für das Begegnungszelt. Dies war 14 Jahre, nachdem sie in das Land gekommen waren. 7 Jahre, in denen sie es erobert haben, und 7 Jahre, in denen sie es verteilt haben. Und in diesen Jahren war das Begegnungszelt in Gilgal. Danach machten sie ihm eine Wohnung in Shiloh, und von da an waren die Kulthöhen verboten, solange es in Shiloh stand. Dass da zum ersten Mal die Anweisung aus dem Deuteronomium, dass eben nur an dem Ort, für den der Herr sich erwählt hat, geopfert werden darf, dass das zum ersten Mal relevant wird, als das Heiligtum eine feste Wohnung in Shiloh bekommt, und das wird dann später an Jerusalem übergehen. Und unsere Lehrer seligen Angedenkens sagten, dass sie ein Haus aus Steinen von unten und Zeltplanen von oben machten. Wie David sagte, und die Lade des Bundes Gottes sitzt in Zeltplanen. Das heißt, dass sie immer noch nur in Zeltplanen war. Und dies sahen sie auch aus der Schriftstelle, wo es heißt, und sie brachten ihn, Samuel, der eben wunderbarerweise von der unfruchtbaren Hannah inzwischen geboren war, in sein Haus, also in Shiloh. Also, sie haben jetzt ein Haus statt einem Zelt. Also war es ein Haus und es steht geschrieben, Und er gab die Wohnstätte Schilohs auf, das Zelt, das er zum Wohnen unter den Menschen errichtete. Also was ein Zelt, wie also? Also man nimmt genau das in der Mitte. Dies lehrt, dass dort keine Decke war, sondern ein Haus von Steinen von unten und Zeltplanen von oben. Und sie war dort in Schilo 369 Jahre, bis die Philister die Lade in die Verbannung führten. Und davon heißt es, und er gab die Wohnstätte Schilos auf. Dann haben wir noch Malbim. Und sie machten dort eine Wohnung. Denn bisher war sie unter dem Zelt. Und jetzt machten sie eine Wohnstätte, die ein Haus von Steinen von unten und ein Zelt aus Zeltplanen von oben war. Was etwas Mittleres ist zwischen dem Tempel, der ein feststehendes, sondern man kann auch sagen, beständiges Haus ist, und dem Begegnungszelt. Und darüber heißt es, und ich ging daher in einem Zelt und in einer Wohnstätte. Das sagt also Gott von sich selber, als David ihm den Tempel bauen will. Das heißt zuerst in einem Zelt und dann in einer Wohnstätte. Und das Land, der südliche Teil des Landes, in dem sich die Wohnstätte Schilos befand, war bereits erobert worden. Also Malbim macht im Grunde genommen die Teilung zu sagen. Also es gibt einen Teil, eben der südliche, der ist vor Errichtung der Wohnstätte erobert worden. Und es waren übrig geblieben. Und jetzt erklärt er eben auch, warum Juda und Josef schon vorher ihren Teil genommen haben. Denn Juda und Josef hatten ihren Teil schon vorher genommen, da in der Zukunft aus ihnen der Spross des Königtums und zwei Messias hervorgehen werden. Das ist die Tradition des zweiten Tempels, dass es neben dem Messias aus dem Haus Davids, der der eigentliche Messias gibt, ist ein Vorgänger-Messias, den Messias aus dem Haus Josefs gibt, der auch oft als der leidende Messias, der sterben muss, bevor der Messias aus dem Haus Juda kommen kann, beschrieben wird. Also das bringt Malbin hier an. Also eben, weil sie diese besondere Qualität haben, darum haben sie vorher ihren Anteil genommen. Und der Anteil der übrigen Stämme war noch nicht ausgelost worden. Ja, und dann jetzt die Frage Josuas an die, die eben noch nicht ihren Erbbesitz genommen haben. Wie lange noch seid ihr nachlässig darin, euch aufzumachen und den Erbbesitz zu nehmen? Denn er hatte ihm oben gesagt, du bist alt geworden und ich werde es ihnen als Erbbesitz geben. Verteile es nur durch das Los als Besitz. Er machte also die Gabe als Erbbesitz davon abhängig, dass sie es durch das Los als Besitz verteilen, damit jeder Stamm seinen Anteil kenne. Dann sind also die Stämme darin, dass sie das Los nicht verteilen, nachlässig, sich aufzumachen und den Erbbesitz zu nehmen. Und da Barmanel erklärte, dass sie bis jetzt nicht aufteilen wollten, weil sie fürchteten, dass dann der eine dem anderen nicht mehr helfen werde, seinen Anteil in Erbbesitz zu nehmen. Und sie wollten, dass alle gemeinsam erobern und danach aufgeteilt werde. Nur Juda und Josef forderten ihren Anteil am Anfang, denn ihr Herz war mutig in den Helden. Daher heißt es, wie lange noch seid ihr nachlässig darin, euch aufzumachen und in Erbbesitz zu nehmen? Ja, soweit die Frage der Lade in Shiloh und auch theologisch vielleicht schon noch eine interessante Frage, was ist wichtiger, erst das Heiligtum irgendwo fest hinzustellen oder erst zu erobern? Was ist die logischere Reihenfolge, weil es ja eben im biblischen Text genau in der Mitte ist, ein Teil wird vorher, ein Teil wird nachher erobert, und da kann man dann auch unterschiedliche theologische Positionen daraus ableiten. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Herr Schobes. Herr Schobes, funktioniert der Ton?
Nein, er funktionierte noch nicht.
Aber jetzt funktioniert er.
Ja, ich habe eine Frage zu einem Wort in dem Text von Radak. Und zwar steht da: Danach machten sie ihm eine Wohnung in Schilo, und von da an waren die Kulthöhen verboten. Was das heißt, sagt mir gar nichts, die Kulthöhen.
Ja, damit greift Radak im Grunde genommen die rabbinische Formulierung auf. Das ist im Hebräischen die Bema. Das heißt, Wir finden in den historischen Büchern immer mal wieder die Aussage, dass plötzlich auf irgendeiner Kulthöhe, einer Bama, einem Altar geopfert wird. Also de facto gibt es mehr als den einen Altar, der jetzt in Shiloh steht und der nachher in Jerusalem steht. Und das wird eben auch enorm kritisiert. Mit einer Ausnahme im ersten Buch der Könige wird von dem Propheten Elia, der den Wettstreit mit den Baalspriestern führt, gesagt, dass er den Altar des Herrn auf dem Karmel wieder aufrichtet und dort opfert. Und das wird sozusagen aus der Not der Stunde als Erlaubnis gesehen. Aber grundsätzlich, also ich habe hier irgendeinen Widerhall. Ich weiß nicht, ob noch jemand das Mikrofon anhat oder woran es liegt.
Ich glaube, das ist, weil der Schuh ist nicht stumm geschaltet ist, aber jetzt ist das wieder.
Ja, okay. Von daher, also grundsätzlich ist in dem Moment, wo das Heiligtum einen festen Ort hat, eben erst in Shiloh und nachher in Jerusalem, und Jerusalem bleibt für immer erhalten. Das wird nie wieder, bis heute, nicht, obwohl der Tempel nicht steht, wird nie mehr aufgegeben, während in der Zeit, wo es weder in Shiloh noch in Jerusalem das Heiligtum gegeben hat, da durfte man sozusagen wieder überall opfern. Und das ist der Gedanke, eben man durfte auf den Kulthöhen opfern. Das heißt, das sind Opferstätten für den Gott Israels, keine heidnischen, wo eben noch diese Konzeption kommt, dass das eigentlich erlaubt ist. Und die Bücher Samuel und Könige, besonders Könige, kämpfen ja auch ganz stark dagegen, dass das eben auch, nachdem der Jerusalemer Tempel steht, immer noch weitergeht. Aber eben vor Shiloh ist es eigentlich kein Problem. Das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Wolfram.
Ja, ich habe nur noch mal eine Frage, ist wahrscheinlich schon erklärt worden von dir. Shiloh, wo liegt das?
Shiloh liegt auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Nablus,
Ah
also
ja.
etwa grob gesehen 30 Kilometer nördlich von Jerusalem.
Und die zweite Frage, war, der leidende Messias ist dann im Christentum Jesus geboren.
Da gibt es natürlich eine Menge an Forschung zu, könnte man sagen, dass Jesus im Grunde genommen diese beiden, er ist natürlich auch der Messias aus dem Haus Juda, der königliche Messias ist, dass sich in ihm eigentlich die beiden Vorstellungen vereinen. Aber dadurch, dass es eben auch in der jüdischen Tradition den leidenden Messias aus dem Haus Josef gibt, kann man sozusagen auch sagen, dass es offensichtlich eben ein leidender Messias wohl auch eine Vorstellung war, die nicht vom Christentum erfunden worden ist, sondern die es mindestens in der Zeit des Judentums, zur Zeit Jesus und ein, zwei Jahrhunderte vorher auch schon gegeben hat.
Okay, danke.
Gut, wir sind schon ein bisschen über unsere Zeit, eine Minute, aber vielleicht lese ich gerade noch, dazu haben Sie noch kurz einen Text zu dem Stammesgebiet von Simeon, das ja innerhalb des Besitzes von Juda liegt, nämlich auch im Negev, und auch so beschrieben wird. So heißt es nämlich, also Rabbi Yosef Karach schreibt, und es war ihr Besitz innerhalb des Besitzes der Kinder Judas. Simeon hatte kein eigenes Los, das sich vom Jordan bis nach Westen zog, sondern innerhalb des Besitzes Judas. Und auch dem Stamm Levi gab Mose keinen Besitz, sondern in jedem Stamm Städte, darin zu sitzen. Und ihr Land, um zu erfüllen, wie es heißt, ich verteile sie unter Jakob und verstreue sie unter Israel. Das sind die Worte des sterbenden Jakob über diese beiden Söhne. Und das steht vielleicht auch im Hintergrund, das hatten wir ja in Genesis 34 gelesen, dass es ja diese beiden Söhne waren, die die Einwohner Sichems getötet haben als Rache für die Gewaltigung ihrer Schwester Dina. Und dass möglicherweise das eine Strafe dafür ist, dass sie so wahllos gemordet haben, dass sie jetzt keinen eigenen Besitz bekommen. Radak schreibt zu dem Vers, denn der Anteil der Kinder Judas war zu viel für sie. Ihr Anteil war mehr, als für sie angemessen war. Denn sie hatten viel vom Land erobert und die Kinder Simeons zogen mit ihnen herauf zu kämpfen, wie es im Buch der Richter heißt, und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon. Aber genau mit diesem Vers hat Ralbak ein Problem. Wie kann das sein? Der Anteil der Kinder Judas war zu viel für sie. Die ganze Aufteilung wurde nach dem Los entsprechend seines Willens vorgenommen. Blieb etwa etwas vor ihm verborgen, dass er zuerst dem Stamm Juda mehr als angemessen gebe und danach, als er sah, dass er damit nicht zu Rande kam, war er gezwungen, dem Stamm Simeon von dem Besitz der Kinder Judas zu geben? Es kann nicht sein, dass man sich das so vorstellen muss. Und wir sagen, um diesen Zweifel zu lösen, dass innerhalb der Grenzen des Besitzes der Kinder Judas, die von ihm gepriesen sei, er absichtsvoll bestimmt wurden, mehr Städte waren, als ihnen angemessen waren, und all diese Städte fielen den Kindern Judas nicht zu, wurden aber aufgezählt, weil sie sich alle innerhalb ihrer Grenzen befanden. Und danach wird erklärt, welche von diesen Städten dem Stamm Simeon gehörten. Und damit erfüllte sich, was es in der Tora heißt: Ich verteile sie unter Jakob und verstreue sie unter Israel. Also man merkt bei Radak wirklich, wie er sagt, das kann einfach nicht sein, dass Gott nicht wusste, wie man das richtig verteilt und das so erklärt. Eine der Städte, die genannt wird als Stadt Simeons, ist die Stadt Beersheba, die ja heute die Wüstenhauptstadt Israels im Grunde genommen ist und wahrscheinlich sich an der Stelle des alten Beersheba befindet. Ja, Frau Fichtbauer.
Wie erklärt es sich, dass also bei der Eroberung des Südreiches, also das heißt des Teils Juda und noch Benjamin, aber Simeon nicht dabei war? Das ist ja in diesem Gebiet von Juda und sogar nach Süden hin, das Nordreich Israel ja von Nebukadnezar. Aber wie kommt es, dass die Simeoniten da nicht
kommen? Im Grunde genommen macht es wirklich keinen Sinn, dass sie zu den 10 Stämmen gehören, die mit dem Nordreich exiliert worden sind. Die Bibel selber gibt da keine Antwort drauf. Aha. Vielleicht muss man auch, und man hört eigentlich auch später von den Simeoniten gar nichts mehr. Wahrscheinlich sind sie wirklich aufgegangen unter den Judäern und es ist in dem Sinne kein Stamm Simeon mehr übrig geblieben. Aber es macht wirklich keinen logischen Sinn zu denken, dass sie eben bei der assyrischen Eroberung exiliert worden sind. Das stimmt. Und die Bibel selber spricht ja auch nicht von den 10 exilierten Stämmen. Das ist ein Begriff, der später in der rabbinischen Literatur kommt. Und ich weiß gar nicht, ob die irgendwo versucht haben, den Widerspruch mit Simeon zu lösen. Gut, dann haben sich diese Texte doch also um einiges interessanter oder inspirierender gewesen, als ich erwartet hatte. Dann haben wir beim nächsten Mal haben wir dann die Levitenstädte und die ganz kritische Frage, was ist mit den Ostjordanstämmen, die einen Altar am Jordan errichten. Und da kommen auch nochmal viele Fragen eben, ob das Ostjordanland wirklich genauso das verheißene Land ist wie auch das Westjordanland. Das wird da auch nochmal eine Rolle spielen dann. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Herr Dankowski, noch eine Frage oder was einfach nur?